Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
Ja, guten Tag, mein Name ist Norbert Haslacher. Ich bin CEO der Frequentis AG.
Eine Halbzeitbilanz 2024 bei der Frequentis Hightech aus Wien. Flugsicherungssysteme und Software für Sicherheitsbehörden. Ja, der Auftragseingang und der Umsatz steigen 10%. Herr Haslacher, gilt das für alle Bereiche?
Ja, also es gibt nicht nur für alle Bereiche, sondern es gilt auch für alle Regionen. Wir haben nach einem sehr starken 2023er Jahr eigentlich, wir hatten ja um 100 Millionen mehr Auftragseingang gemacht als im Jahr davor, also knapp 25% mehr. Den Weg konnten wir auch im ersten Halbjahr 24 fortsetzen. Wir sind sowohl im Geschäftssegment ATM, also die zivile und militärische Flugsicherung, als auch im Segment PST, also Blaulichtorganisationen, Bahn, Einsatzleitzentralen und auch maritime Kontrollzentralen sind wir gewachsen. Und das in all unseren Regionen, sowohl Europa, stark in den USA, aber auch Asien, Australien und Pazifik.
Jetzt weisen Sie auch darauf hin, dass der Auftragsbestand kräftig gewachsen ist, der sogar fast 20%. Wie kommt denn das eigentlich? Gibt es da Engpässe, dass Sie da nicht nachkommen, den Auftragseingang abzubearbeiten?
Naja, es sind nicht Engpässe, sondern es kommt sehr stark auf die Vertragsgestaltung der Kunden an. Da sind natürlich auch Verträge beauftragt worden, die über mehrere Jahre laufen. Das heißt, die können sie gar nicht so schnell abarbeiten aufgrund der Größe oder aufgrund auch der zeitlichen Vorgaben des Kunden. Insofern, ja, wir haben 621 Millionen Euro Auftragsbestand. Das ist auch ein 100% garantierter Auftrag. Also wir zeigen keine Budgets oder Rahmenvertragsgrößen da drinnen, sondern wirklich tatsächlich beauftragte Verträge an die Frequentis-Gruppe. Und da sind durchaus Verträge drinnen, die über 2-3 Jahre ausgerollt werden aufgrund eben geografischer Komplexität oder auch technischer Komplexität.
Auftragseingang, Umsatz ist immer das eine. Auf der anderen Seite schauen wir natürlich auch auf das Ergebnis und da sehen wir, das EBITDA geht zurück, EBIT geht auch zurück, sogar im negativen Bereich. Ist das ein normaler Verlauf bei Ihnen im Geschäftsjahr?
Ja, also EBIT ist üblicherweise immer negativ zum ersten Halbjahr. Das ist aufgrund der Saisonalität im Public-Sektor. Wir zeigen ja bis zu dem Punkt, wo wir den Meilenstein im Projekt dann auch geschafft haben und vom Kunden abgenommen bekommen haben, zeigen wir nur Kosten. Und üblicherweise im Public-Sektor ist es so, dass im zweiten Halbjahr die Projekte abgeschlossen werden und damit dann auch der entsprechende Umsatz und auch der entsprechende Deckungsbeitrag generiert wird. Das ist ein Muster, das sich über die letzten 15 Jahre nicht verändert hat. Es gab ein paar Ausnahmen, das war in Corona, in Covid-Zeiten. Da haben wir es auch geschafft, virtuelle Abnahmen zu erzeugen, weil ja wir nicht reisen durften. Da hatten wir sogar ein positives EBIT im Halbjahr, aber das ist eher die Ausnahme im Public-Sector-Projektgeschäft. Zum Thema EBITDA, es ist natürlich schon so, die Inflation in Österreich und die damit einhergehenden Kollektivvertragsverhandlungsergebnisse, die jetzt in Summe die letzten 2 Jahre über 14% Erhöhungen unserer Gehaltskosten mit sich gebracht haben, haben sich natürlich in der Profitabilität niedergeschlagen, das ist ganz klar. Wir müssten jetzt versuchen, diese gesteigerten Kosten auch auf unsere Verträge und Kunden umzulegen. In unserer Guidance für 2024 hat sich aber nichts geändert. Wir rechnen in etwa mit 6% EBIT.
14% Gehaltssteigerung, sehr Zahlen, aber sehr gut. Merkt man dann natürlich auch sofort im Kassenbestand, oder?
Ja, ich meine, wir zahlen sehr gut, ist relativ. Es gibt ja in Österreich die Sozialpartnerschaft, wie Sie wissen. Das ist, glaube ich, einzigartig auf der Welt. Da gibt es eben Kollektivvertragsverhandlungen und die Ergebnisse dieser Kollektivvertragsverhandlungen sind dann eben umzusetzen. Und die haben in unserem Kollektivvertragsbereich dazu geführt, dass wir in den 2 Jahren über 14% Gehaltserhöhungen zahlen mussten auf die Ist-Gehälter.
Wenn wir schon beim Geldausgeben sind, seit 1.7. offiziell übernommen, die Greuss Informatics GmbH. Wen haben Sie da erworben? Was haben Sie bezahlt?
Die Greuss Informatics GmbH ist eine kleine österreichische Firma, die in Kärnten sitzt. Mit denen arbeiten wir schon seit 15 Jahren zusammen. Die haben ein ganz tolles Workflow-Management-Tool. Wir wollten die Firma, die stand zum Verkauf, weil der Eigentümer aufhören wollte und in Pension gehen wollte. Die Firma ist jetzt, wird uns keine großen Umsatzsprünge liefern, sondern sie sichert uns eine Technologie ab, die wir in vielen unserer Produkte im Einsatz haben, vor allem wenn es um Datenapplikationen auf dem Arbeitsplatz der Lotsinnen und Lotsen geht, um eben Automatisierung zu ermöglichen über solche Workflow-Tools. Und uns war ganz wichtig, dass wir diese Kapazität, aber auch dieses Know-how in die Firma bekommen. Der Kaufpreis ist überschaubar, also es sind ein paar hunderttausend Euro. Das ist eigentlich nicht der Rede wert, wenn man sich unsere Umsätze anschaut. Aber inhaltlich ist es sehr wichtig für uns, weil wir glauben, dass mit den datengetriebenen Lösungen in den Kontrollzentralen auch mehr Workflow und Automatisierung notwendig sein wird. Und dafür brauchen wir entsprechende Workflow-Tools. Wir als Konzern mit 44 Landesgesellschaften oder Legal Entities, Tochtergesellschaften außerhalb Österreichs, haben natürlich auch entsprechende Workflows und gewisse Komplexitäten und erhoffen uns durch den Einsatz dieses Tools auch intern bestimmte Automatisierungsgrade und Digitalisierungsgrade innerhalb der Unternehmensgruppe damit zu verbessern.
Also zwei Fliegen mit einer Klappe?
Ja, das war eigentlich das Ziel dieser Akquisition.
Beteiligung in den USA, Tate, bringst du uns da auf den neuesten Stand?
Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Also wir haben ja vor vielen Jahren begonnen, ein softwarezentriertes Geschäftsmodell zu implementieren in der Firma. Da war der Bereich Public Safety, also die Blaulichtorganisationen, Feuerwehren, Polizei, Rettungseinsatzleitzentralen, waren da die ersten, wo wir unsere neue Software LiveX, die ja mittlerweile auch in der Cloud deployable ist, entwickelt haben und auch in den Markt erfolgreich platzieren konnten. Und USA war natürlich aufgrund unserer Historie, wir machen ja mittlerweile wirklich veritables Geschäft in den USA im Bereich Militär, aber auch im Bereich der Flugsicherung und haben immer gedacht, wie können wir im Public Safety, vor allem im Polizeibereich in den USA, Fuß fassen. Und wenn man sich die Kundenstruktur in den USA anschaut, dann wird man schnell merken, dass das Go-to-Market-Modell nicht das ist, das wir in Europa oder auch in Asien haben. Da gibt es in der Regel einen großen Kunden oder pro Land, pro Bundesland einen großen Kunden, den man bearbeiten muss. So sind auch unsere Sales-Strukturen und Vertriebsstrukturen aufgesetzt. In den USA ist es ein Stück weit anders. Da haben sie 5.000 potenzielle Kunden verstreut über die gesamte USA, weil auf Deutsch, da kann jeder Sheriff sein eigenes System kaufen. Insofern war für uns klar, wir wollen nicht eine komplett neue Vertriebsstruktur implementieren, sondern suchen einen Partner, der in diesem Geschäftssegment bereits installierte Basis und auch entsprechende Kundenbeziehungen hat und sind auf die Firma Tate gestoßen. Ist eigentlich eine neuseeländische Firma, ein Familienunternehmen, das Funkgeräte für den Blaulichtbereich baut. Die haben sehr gute installierte Basis in den USA bei vielen dieser Sheriffs, haben mit ihnen einen Partnerschaftsvertrag geschlossen, nämlich wir liefern ihnen und lizenzieren unsere Software. Sie machen den Vertrieb und die Implementierung von LiveX in den USA. Und das ist für uns jetzt erstmalig ein größeres Reseller-Modell, das wir dort mit Tate in den USA platziert haben. Und in 2-3 Jahren werden wir schauen, ob unsere Business Cases aufgegangen sind für dieses neue Software-Business.
10 Käufe oder M&A-Aktivitäten in 5 Jahren seit 2019. Haben Sie jetzt genug? Zumindest haben Sie ja genug zu tun, das alles zu integrieren.
Ja, ich glaube, wir haben viel gelernt in der Post-Merger-Integration-Phase. Also ein Unternehmen kaufen ist das eine, aber es dann zu integrieren ist das andere. Wir haben Gott sei Dank, glaube ich, eine gute Auswahl getroffen, weil es kulturell zumindest einmal guten Match gibt zwischen den Unternehmen, die wir übernommen haben, und der Frequentis-Kultur, die eine sehr, sehr starke ist als Familienunternehmen, aber eben auch als sicherheitskritisches Familienunternehmen. Da muss die Kultur schon passen und auch die Methoden passen. Das hat, glaube ich, gut funktioniert. Was wir sicherlich in der Vergangenheit dazugelernt haben, ist, was bedeutet das für ein SAP-System, für ein Finanzsystem? Was bedeutet das für Prozesse, die man optimieren muss? Ich glaube, wir sind noch nicht fertig, vor allem an den Akquisitionen, die wir die letzten 2 Jahre getätigt haben. Da haben wir noch ein paar Integrationsaufgaben. Kostet ja auch alles Geld, ja, die Dinge dann zu vereinheitlichen beziehungsweise eben zu migrieren. Was aber unseren Appetit an neuen Unternehmenskäufen jetzt nicht schmälert, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sind deutlich besser geworden in der Analyse. Wir analysieren 25 bis 30 Unternehmen pro Jahr, die sich uns anbieten oder eben über Vermittler an uns herangetragen werden. Sind auch, glaube ich, deutlich effizienter geworden und auch erfahrener, wie wir diese Unternehmen dann in die Unternehmensgruppe integrieren können, sowohl von der Sales-Seite her als auch von der Prozessseite und Administrationsseite her.
Ich bin kürzlich zusammengezuckt, vermutlich ging es Ihnen ähnlich. CrowdStrike-Update führte zu weltweiten Problemen, auch an Flughäfen. Gut, in der Abfertigung. Das ist sicherlich ärgerlich für die Flugreisenden, aber irgendwo verschmerzbar. Aber wenn sowas in der Flugsicherung passiert, dann eher nicht.
Ja, also CrowdStrike hat ja auch in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen, dass man die Software nicht im sicherheitskritischen Bereich einsetzen darf. Ob das überall eingehalten wurde, weiß ich nicht. Aber wir haben solche Art von Windows-basierten Lösungen nicht im Einsatz, die sich automatisch aus dem Internet Updates runterladen. Das ging regulatorisch auch gar nicht in der Flugsicherung, weil die sogenannten Safety Cases eigentlich verhindern, dass hier irgendwelche Updates gemacht werden, ohne dass entsprechende Updates der Safety Cases auch damit einhergehen. Und das, glaube ich, war ja das Hauptproblem, dass eben viele, viele, viele Nutzer automatisiert übers Internet Updates runtergeladen bekommen haben und die auch dann im Windows-Bereich abgegradet wurden. Und das hat dann zu diesem eigentlich sehr breiten Ausfall von unterschiedlichsten Applikationen auf der Erde geführt. Wir haben das analysiert. Das ist in unserem Bereich nicht im Einsatz.
Was im Einsatz ist, viele interessante Projekte. Ich versuche mal ein paar rauszugreifen. Litauen setzt auf Drohnenerkennung mit der Hilfe von Frequentes. Ist das irgendwie eine Lernkurve aus dem Krieg in der Ukraine oder wie ordnen Sie das ein?
Naja, ich weiß nicht, ob das mit dem zu tun hat, weil die das Vorhaben lang vor dem Ukraine-Krieg schon begonnen wurde seitens des Kunden. Ich glaube, dass die Flugsicherungen vor allem in Europa mehr und mehr sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil natürlich die Regularien jetzt auch schön langsam zu einem Reifegrad kommen, die dann Drohnenflüge in den Ländern erlauben. Es gibt immer mehr Use Cases für Drohnenflüge. Der Bedarf in den Ländern, Drohnen für bestimmte Use Cases einzusetzen, steigt. Ich glaube, da gibt es auch natürlich einen Druck auf die entsprechenden Behörden, das zu ermöglichen und nicht zu verhindern. Und um das zu ermöglichen und auch einen Luftraum trotzdem sicher managen zu können, wenn jetzt mehr Luftraumteilnehmer in diesen Luftraum eintreten, ist natürlich die Aufgabe der Flugsicherung. Und deswegen beschäftigen sich mehr und mehr Flugsicherung mit dem Thema UTM, also Unmanned Traffic Management. Und wie kann ich denn unbemannte Luftfahrzeuge in meinen Luftraum so integrieren, damit ich einen Vorfall mit bemannten Luftfahrzeugen möglichst verhindern kann.
Wenn ich es richtig verstanden habe, bietet Frequentes selber ja auch Drohnen an, ein Aufklärungssystem. Wofür jetzt genau?
Na, Drohnen selbst bauen wir keine. Wir arbeiten mit Drohnenherstellern zusammen. Wir haben im Rahmen eines Forschungsprojektes der European Defence Agency mit drei europäischen Ländern, unter anderem dem österreichischen Militär, eine Lösung entwickelt, die chemische, biologische und radiologische Anomalien am Boden erkennen kann, die eben analysieren und auch melden kann. Und das wird mittels Drohnen gemacht. Das ist dieses neue Projekt oder neue Produkt, das wir gemeinsam mit Drohnenherstellern für die European Defence Agency gebaut haben.
Und schmunzeln musste ich dann bei einem Projekt Künstliche Intelligenz macht verrauschte Funksprüche hörbar. Also Captain Nuschel hat ausgedient, die KI von Frequentes sorgt jetzt dafür, dass ich den auch verstehen kann.
Ja, Sie haben schon richtig, ich meine, Sie sind ja selbst ein erfahrener Mann, was das Thema Luftfahrt betrifft. Sie wissen, dass teilweise der Funkverkehr teilweise so schlecht ist, dass die Lotsin oder der Lotse am Boden teilweise schwer den Bedarf erkennen kann oder die Sinnhaftigkeit der Meldung. Und durch eine KI kann man die Störgeräusche in einer Funkverbindung zu einem guten Grad eliminieren, sodass rein die Sprache selbst übrig bleibt und damit der Erkennungsgrad des Inhaltes dieser Botschaft deutlich erhöht wird, was natürlich wiederum zu einer Verbesserung der Safety führt. Und da haben wir jetzt die ersten Tests mit einem Partner aus Dänemark im Einsatz. Wir haben den auch auf der Messe in Genf, auf der Flugsicherungsmesse gezeigt. Das wäre auch einsetzbar in anderen Geschäftsfeldern, wie im maritimen Bereich oder auch im Bahnbereich oder durchaus auch im militärischen Bereich. Das verändert aber nicht den Inhalt des Textes, sondern er verändert eben nur die Qualität, in dem Störgeräusche ausgefiltert werden.
Sie hatten schon kurz vorausgeschaut auf das Gesamtjahr. Mit was für Risiken ist Ihr Ausblick behaftet? Was darf nicht passieren?
Wir sind ja aufgrund unseres Geschäftsmodells, wir liefern ja Systeme an Behörden, die nationale sicherheitskritische Infrastrukturen managen. Und die kann man ja nicht wegrationalisieren. Ja, also ein Polizeifunk, ein Polizeibetrieb, ein Flugbetrieb, das muss ja 365 Tage im Jahr 24 Stunden laufen. Das heißt, wir sind zu einem größten Teil unabhängig von makroökonomischen Bewegungen. Was uns natürlich immer wieder trifft, ist, wenn es jetzt große Naturkatastrophen gibt und dadurch Budgets der Ministerien oder Budgets eben des Staates umdirigiert werden, um irgendwo ad hoc Hilfen leisten zu müssen. Das ist natürlich immer ein Risiko, das wir haben. Wir hatten letztes Jahr auch das Risiko, dieses Wachstum entsprechend mit Personal zu unterfüttern. Aber da muss ich sagen, hat sich dieses Jahr die Situation deutlich entspannt. Wir merken eigentlich vor allem auch in Europa, dass dadurch, dass andere Industrien stark schwächeln, sehr viele gute IT-Ressourcen am Markt verfügbar sind. Und wir haben, bin gerade unlängst mit dem HR-Chef zusammengesessen, der gesagt hat, wir haben jetzt Positionen in kürzester Zeit gefüllt, die wir eigentlich seit über einem Jahr gesucht haben. Und das ist auch ein Zeichen, dass wohl der Arbeitsmarkt für uns sich sehr positiv gestaltet, indem mehr Ressourcen verfügbar sind für die Besetzung von offenen Stellen. Also insofern, wo sind die großen Risiken? Das Thema Naturkatastrophen für die Budgetumleitung in andere Ausgabenfelder ist ein Risiko. Aber es bleibt natürlich auch das Thema Eskalation von Konflikten. Wer weiß, was da in Ukraine, Russland noch weitergeht oder wie es jetzt in Israel, Iran weitergeht. Das sind natürlich für uns alles keine schönen Nachrichten. Aber da muss man mal beobachten, wie sich diese Felder entwickeln die nächsten Tage und Wochen.
Der CEO von Frequentis, Norbert Haslacher, zu den Halbjahreszahlen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Groß.
Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.